Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Heute bei mir zu Gast im Podcast ist Chris Gust. Sie ist Künstlerin und Autorin und hat gerade das Buch veröffentlicht, Feel to Heal. Emotionen, um dieses Thema geht es in dieser Podcast-Folge. Für mich ein wahnsinnig wichtiges Thema. Eigentlich das Thema, wenn es um berufliche Erfüllung geht. Denn um unsere Emotionen kommen wir nicht drumherum. Ich habe mich ja sehr lange geweigert, Emotionen wahrnehmen zu können, beziehungsweise meine Emotionen wahrzunehmen, und habe mich echt betäubt und habe viel unternommen, um bloß nicht hingucken zu müssen, und ja, habe das auch ganz erfolgreich gemacht, würde ich sagen. Leider ausgeblieben ist die berufliche Erfüllung, überhaupt Erfüllung, weil, was ich später gelernt habe, ist, wenn wir uns von unseren Gefühlen abschneiden, dann ersparen wir uns nicht nur die Trauer, den Frust, die Wut, den Ärger, sondern wir verhindern auch Emotionen wie Freude, Begeisterung, Überraschung, Liebe in aller Ausführlichkeit wahrnehmen zu können. Also, wir können nur alle Emotionen richtig wahrnehmen oder eben keine. Und wenn es um berufliche Erfüllung geht, dann kommen wir um dieses Thema einfach nicht drum herum. Warum das so ist und wie es funktionieren kann, wieder Zugang zu den eigenen Gefühlen zu bekommen, darüber spreche ich in dieser Folge mit Chris. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Deine Janike. Hallo Chris, erstmal total schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich total auf unser Gespräch, weil du zu einem meiner Lieblingsthemen ein Buch geschrieben hast. Und zwar zum Thema Emotionen und wie die uns helfen können, ja, ein gutes Leben zu führen.
Ja, ich danke dir für die Einladung und freue mich auf ein spannendes Gespräch darüber, denn ich finde, dass gerade unsere Emotionen wirklich für jeden Lebensbereich auf unterschiedliche Art und Weise wegweisend sind. Und dann natürlich auch eben im beruflichen Kontext.
Da bin ich absolut bei dir. Und ich würde gerne als Einstieg mal von dir wissen, wie sich so deine Wahrnehmung in Bezug auf die Emotionen verändert hat im Laufe deines Lebens. Also wie hat sich deine Sicht auf Emotionen und dein Umgang vielleicht auch mit Emotionen im Laufe deines Lebens gewandelt?
Also ich habe ziemlich intensiv die Emotion Angst kennengelernt. Leider über viele Jahre war das wirklich 24/7 mein Begleiter. Und vorher habe ich mich da gar nicht so intensiv mit auseinandergesetzt. Also ich habe schon immer zu viel in Anführungsstrichen gefühlt. Das wurde mir auch immer gespiegelt. Also mir wurde immer gesagt, ich soll mich nicht so anstellen oder nicht so viel irgendwie immer in alles rein interpretieren und was weiß ich nicht was. Dadurch habe ich mich aber nur falsch gefühlt. Als ich dann aber diese Angststörung hatte und angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, was geht in uns vor, was passiert in unserem Gehirn, was sind die Konsequenzen für unseren Körper, da habe ich mich natürlich auch damit intensiver auseinandergesetzt, was in mir vorgeht mit all diesen Gefühlen, und habe dann auf dem Weg aus der Angst auch noch herausgefunden, dass ich hochsensibel bin, was ja verschiedene Ursachen haben kann. Bei mir ist es ein Persönlichkeitsmerkmal von klein auf an. Das habe ich rückblickend sehr schnell festgestellt. Und von daher sind Emotionen, seit ich weiß, wie ich ticke, der beste Wegweiser, den man sich vorstellen kann, wenn man sich selber erstmal so gut kennengelernt hat, dass man auch darauf achtet, was für Signale uns unser eigenes System schickt, wie wir das im Zusammenhang mit unseren Werten und so für uns nutzen können. Gerade auch dann, wenn es darum geht, irgendwie, wie möchte ich mich denn ausrichten? Wie möchte ich denn mein Leben gestalten?
Ja, total gut. Ich habe ja vor vielen Jahren mal ein Experiment gemacht. Ich war super unglücklich, auch in so einer fetten Lebenskrise, kann man sagen.
Na, ich habe das gelesen mit deinem Job-Experiment, ne?
Ja, genau. Und da habe ich überhaupt erst wieder gemerkt, dass ich gut fühlen kann. Also überhaupt zu fühlen und dann auch sensibel fühlen zu können. Und ich habe gedacht, wie krass ist das bitte, was man eigentlich so als Information zur Verfügung gestellt bekommt vom eigenen System.
Ja, absolut. Ich meine, ich glaube, das kennen fast alle. Ein mulmiges Gefühl bei irgendeiner Entscheidung oder dass man das Gefühl hat, man hat irgendwie ein Kloß im Hals bei einer Anfrage, wo man eigentlich keine Zeit, keine Kapazität, keine Lust, whatever hat, aber trotzdem Ja sagt, weil man das Gegenüber nicht enttäuschen möchte und so. Also diese Zwickmühlen, die kennt, glaube ich, jeder. Und je mehr wir davon haben, je mehr wir uns irgendwie verbiegen, um es anderen recht zu machen, aber auf unsere Bedürfnisse nicht achten, umso unzufriedener werden wir ja auch.
Das passt zu einem Erlebnis, das ich jetzt am Wochenende hatte. Mein Sohn war zu einem Geburtstag eingeladen und ich wollte unbedingt mit ihm dahin gehen. Das war aber ewig weit weg. Wir hätten 1,5 Stunden echt mit den Öffentlichen fahren müssen.
Und mein Sohn war nicht ganz fit, ich war nicht ganz fit, mein Mann hat die Weisheitszähne rausbekommen, mein Kleiner ist mega anhänglich, weil der gerade in die Kita-Eingewöhnung gestartet ist. Also es war irgendwie voll der Aufriss. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe gedacht, okay, das lässt sich doch lösen, wenn du jetzt mal in dich hineinspürst und Person für Person durchgehst, was denn jetzt eigentlich die Bedürfnisse sind, wie ich mich fühle. Und ich habe dann gedacht, okay, wir sagen das ab, wir finden eine andere Lösung, wir feiern den Geburtstag nach mit dem Kind. Und es war so richtig, weil wir alle irgendwie im Bett hingen am Wochenende und einfach viel zu platt waren. Es war so eine Illusion, zu diesem Geburtstag zu gehen. Und das ist so ein kleines Beispiel für mich heute, wie ich gute Entscheidungen treffen kann, wenn ich einfach mal in mich hineinspüre und gucke, was ist da eigentlich?
Wenn wir da eine andere Offenheit lernen, an den Tag zu legen und das normaler wird, das wirklich auch ehrlich auszusprechen, dann ergibt sich daraus ja auch, dass die Leute nicht immer gleich das Gefühl haben, man will ihnen irgendetwas wegnehmen oder man fühlt sich mit irgendetwas nicht wohl, wie jetzt beispielsweise mit diesem Geburtstag, ihr wärt ja gerne hingegangen. Aber dann eben die Entscheidung für sich zu treffen und eine Alternative zu suchen, wenn sowas selbstverständlicher wird, dann bekommen wir ja auch einen ganz anderen Umgang mit unseren Gefühlen in der Gesellschaft an sich.
Viele Menschen habe ich den Eindruck, das erlebe ich immer wieder im Coaching, aber auch in normalen Gesprächen, die man so mit Menschen im Umkreis führt, die haben überhaupt gar keinen Zugang zu Gefühlen. Also im Coaching frage ich auch immer wieder, okay, was spürst du in deinem Körper oder was fühlst du, welche Emotionen hast du? Und dann habe ich mal einen Spruch gehört, der so sehr sinnbildlich eigentlich für vieles ist. Wie fühle ich mich? Ja, so wie sich ein normaler Mensch eben fühlt. So, da war, habe ich gemerkt, wenig Gespür, was eigentlich in einem selbst los ist. Was glaubst du, warum haben so viele Menschen Schwierigkeiten damit, ihre Emotionen wahrzunehmen?
Naja, wir leben in so einer Leistungs- und Konsumgesellschaft, in der Funktionieren wirklich ganz, ganz oben steht und wo auch zu viel Fühlen im Grunde genommen immer belächelt oder bestraft wurde in der Vergangenheit, wo jetzt erst so ein Umdenken stattfindet. Also ob das nun tatsächlich auch die bedürfnisorientierte Erziehung ist oder ob das Ansätze sind, wirklich auch in der Neurodiversität und, und. Es gibt so viele verschiedene Punkte. Nicht zuletzt Corona hat uns da auch ganz, ganz viel aufgezeigt, weil die Leute das erste Mal sich mit ihren eigenen Gedanken und Gefühlen anders auseinandersetzen mussten, weil sie nicht mehr immer alles irgendwie durch irgendwelche Termine und Alltagsgeschichten wegdrücken konnten und haben so ein Gefühl dafür bekommen, dass da noch ganz viel irgendwie unter der Oberfläche ist. Aber im Moment sind wir halt leider noch nicht an dem Punkt, wo das offen thematisiert wird. Also da muss noch ganz, ganz viel passieren. Aber ich glaube, dass dieses nicht anders sein wollen, da unbedingt dazugehört und da eine große Ursache eben in unserer Gesellschaft an sich zu finden ist, dass die meisten das so wegdrücken, weil Gefühle immer irgendwie mit Schwäche gleichgesetzt werden, was ja absoluter Quatsch ist.
Was glaubst du, warum ist das oder gelten Gefühle für viele Menschen als Schwäche, statt die als wirklich was Wertvolles anzunehmen?
Ich glaube, weil es in vielerlei Situationen genutzt wird oder dann als Ausrede negativ bewertet wird, beispielsweise nehmen wir das Beispiel von eurer Absage jetzt für den Kindergeburtstag aufgrund von Gefühlen. Das sind Sachen, das können die meisten Menschen rational nicht greifen, beziehungsweise das können sie nicht greifen, wenn sie selber eben keinen Zugang zu sich selbst haben. Deswegen ist es ja so wichtig, da tatsächlich anders aufzuklären und den Menschen zu zeigen, hey, da ist aber noch viel mehr. Körper, Geist und Seele sind ein hauchzart aufeinander abgestimmtes Orchester im Grunde genommen. Und wir müssen da ganz anders drauf achten. Das ist ja auch ein ganz essentieller Faktor in Bezug auf unsere mentale Gesundheit, was unsere Gefühle angeht. Aber auch das ist eben gerade auf dem Weg, wirklich anders thematisiert zu werden. Und alles, was neu ist, was anders ist, ist ja immer erstmal potenziell spooky oder die Leute wissen nicht, wie sie sich da einsortieren sollen. Und solange so viele noch so Hemmungen haben, offen auszusprechen, wie es ihnen geht, ist es eben wirklich eine Hürde. Und das trägt dann wiederum dazu bei, dass die Leute wenig Verbindung zu sich selbst haben. Also es ist im Grunde genommen dreht sich das so ein bisschen im Kreis, aber es brechen immer mehr aus. Und je mehr das jetzt werden, die dann darüber reden, über diese Gefühle, und das ist ja nichts, wo wir beide jetzt das Rad neu erfinden. Das ist ja zum Glück eine Entwicklung, die schon seit einiger Zeit jetzt stattfindet. Dann wird sich das auch verändern. Aber ich glaube, das hat mit diesem Herdenverhalten zu tun in der Gesellschaft, dass das so lange nicht gewollt war. Das war nicht das, wenn du da über deine Gefühle gesprochen hast, dann warst du ein Weichei. Dann warst du nicht irgendwie tough genug, um im Alltag irgendwie zu bestehen. Und solche Sachen halten sich halt wirklich hartnäckig. Alles, was irgendwie mit negativen Bewertungen oder Erfahrungen zu tun hat, das speichern die Menschen viel, viel schneller und viel intensiver ab als positive Erfahrungen. Das ist ja auch in unserer Evolution so festgelegt im Grunde genommen, weil das ja auch immer irgendwie dem Schutz dient, ne? Wirklich zu gucken, okay, nee, das ist nicht so gut, da mache ich mal einen Bogen drum. Und das war halt ganz, ganz lange bei den Gefühlen auch. Wenn du dir vorstellst, wie viele Generationen wirklich mit so Sprüchen durch die Gegend gelaufen sind, mit einem Indianer kennt keinen Schmerz und bis du heiratest, ist alles wieder gut und so. Das wurde ja immer alles irgendwie weggedrückt.
Und gerade im Arbeitskontext erlebe ich, dass dann nochmal eine stärkere Abneigung ist. Warum glaubst du aber, dass es auch im beruflichen Kontext wichtig ist, auf die eigenen Gefühle zu achten?
Naja, weil wir als Menschen tun gut daran, wirklich auf unsere eigenen Gefühle Wert zu legen, tatsächlich auch, weil, was ich vorhin schon sagte, die wegweisend für uns sind. Und wenn wir wieder lernen, mit uns selber in Balance zu sein, mit uns in Einklang zu sein und diese Vorboten anders zu erkennen, gerade das, was eben dann nicht die Holzhammer-Methode ist, sondern wovon wir vorhin sprachen, kurz dieses irgendwie schon mal ein Gefühl gehabt zu haben, dass eine Entscheidung vielleicht nicht richtig ist, dass man gegen sich selbst gerade handelt. Das führt alles in der Summe ja dazu, dass Menschen wirklich auch überlastet sein können und sich immer mehr von sich selbst entfernen. Wenn das passiert, ebnen wir ja den Weg, dass wir uns wirklich ungesund entwickeln. Und das also es gibt viele Punkte, aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dadurch geraten Menschen dann auch in einen Burnout beispielsweise. Wenn sie die ganze Zeit immer über ihre Gefühle hinweggehen, wenn sie immer nur funktionieren und immer nur gucken, dass die Leistung erbracht wird, unabhängig davon, ob sie vielleicht erschöpft sind oder eigentlich denken, nee, das ist unfair, dass ich das gerade alles machen soll. Da müsste eigentlich im Team was passieren oder so. Aber aus Angst, den Job zu verlieren oder nicht gut genug dazustehen oder so, wird das immer alles gedeckelt. Und deswegen ist das im beruflichen Kontext, glaube ich, gerade wichtig. Zumal wir, wenn wir mit unseren Gefühlen daran gehen, auch die Dinge tatsächlich anders betrachten, als wenn wir das nur rational tun. Also wir haben dann eine andere Weitsicht auch, um zu überlegen, wohin führt mich das denn? Und was bedeutet das denn im Kontext? Kommt ja auch darauf an, biete ich eine Dienstleistung an, Produkt oder wie auch immer. Aber auch da muss man sich aber klar machen, was für einen Einfluss die Gefühle in der Entwicklung bis zum fertigen Produkt oder bis zur fertigen Dienstleistung oder so haben, wenn ich mich da anders mit auseinandersetze als nur mit Fakten. Also es gibt ganz viele verschiedene Ebenen, wo auch im Beruf das meiner Meinung nach total wichtig wäre, den Emotionen mehr Raum zu geben.
Und es ist gleichzeitig ja so schwer, wenn es solche innerlichen Blockaden gibt, was du angesprochen hast, ne? Bin ich gut genug oder werde ich noch befördert, wenn ich da jetzt mal eine Grenze setze oder verliere ich möglicherweise meinen Job? Also, oder erfülle ich auch die Erwartungen? Also, das hat ja auch ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun. Und das merke ich auch an mir immer wieder, dass auch wenn ich es wahrnehme, es immer mal wieder auch schwer fällt, dann zu sagen, okay, und ich lasse es jetzt los und ich akzeptiere jetzt, wie es ist.
Das ist schwer. Also Glaubenssätze sind so hartnäckige kleine Scheißerchen, sage ich gerne. Das ist ja etwas, wir schaffen das, je offener wir mit uns selbst da sind, je ehrlicher wir zu uns selbst sind. Und wenn wir achtsam mit diesen ganzen Körpersignalen auch umgehen, schaffen wir es immer schneller, das zu erkennen und auch praktisch aus so einer Beobachterperspektive auf Situationen zu gucken und festzustellen, ah, okay, das kommt jetzt aber von woanders her, wie ich jetzt gerade mich verhalte oder dass ich gerade flatterig bin, weil ich eigentlich jetzt Widerworte sozusagen geben muss oder. Und diese Glaubenssätze, die bremsen uns aber total aus. Und das bringt uns wirklich, also gerade in beruflicher Hinsicht, natürlich auch in den anderen Lebensbereichen. Aber wenn wir da authentisch sind, wenn wir da ehrlich sind, wenn wir da auch über uns hinauswachsen, indem wir erkennen, gut, ich bin People-Pleaser oder ich habe Schwierigkeiten damit, wirklich meine Grenzen zu setzen, aus Angst vor Ablehnung oder auch einfach nur, weil ich das Gefühl habe, irgendwie, ich passe nicht zum Team. Die verschiedensten Gründe kann das ja haben. Aber wenn ich das dann schaffe, trotzdem zu sagen, nein, ich bin mir sicher, das, was ich da jetzt gerade zu Gedanken zu habe oder das, wo ich gerade meine Meinung dazu äußern möchte, es mir aber schwerfällt, ist richtig. Wenn wir das dann lernen, wenn wir unser Selbstwertgefühl und unser Selbstvertrauen in der Richtung stärken, dann sind unsere Emotionen auch wirklich so, dass wir ja daraus wieder Kraft schöpfen können. Weil wir sind dann vielleicht, wenn wir das noch üben müssen, am Anfang mal wirklich überfordert oder so, wenn dann die alten Glaubenssätze eigentlich uns was anderes weismachen wollen. Aber Stück für Stück können wir da ja auch rauswachsen. Und um sich beruflich beispielsweise weiterzuentwickeln, um erfüllter sich im Beruf zu fühlen, müssen wir lernen, auch mal irgendwie zu sagen, nein, diesen Weg möchte ich jetzt in der Form nicht weitergehen. Oder ich habe das zwar lange gemacht, aber ich habe jetzt erkannt, es ist nicht gut für mich. Ich ändere das jetzt.
Es ist so toll, wie viel Feedback ich persönlich per E-Mail oder auf den Social-Media-Plattformen immer wieder zu diesem Podcast bekomme. Das freut mich wirklich sehr und gleichzeitig hilft es mir, wenn ihr das nicht nur persönlich macht, sondern auch auf den Plattformen, auf denen ihr diesen Podcast hört. Das heißt, wenn du auf Spotify, Apple oder einer anderen Plattform den Podcast hörst, freue ich mich sehr über deine Bewertungen, denn das hilft mir und dem Podcast, sichtbarer zu werden, sodass noch mehr Menschen diesen Podcast hören können und berufliche Erfüllung finden können. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Bewertung und deine Unterstützung und gebe jetzt zurück in die heutige Folge.
Ja, ganz wichtig, Optionen ausschlagen zu können, die einfach nicht zu uns passen und da auch mal Nein zu sagen. Wenn jetzt jemand in seinem Job unglücklich ist und auch so ein bisschen wahrnimmt, was in ihm los ist, aber vielleicht das noch nicht richtig deuten kann, wie kann dieser Mensch beginnen, mehr Klarheit in sich zu finden?
Also ich finde für sowas immer ganz wichtig und wertvoll, Wertearbeit. Also wenn man anfängt, sich darüber klar zu werden, was sind meine Werte, wonach lebe ich eigentlich? Also es gibt verschiedenste Tabellen, die meisten gleichen sich bis auf wenige oder Auflistungen vielmehr, bis auf wenige Unterschiede, wenn es dann um Loyalität, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Nachhaltigkeit oder all diese großartigen Sachen geht. Und wenn ich für mich herausgefunden habe, was dafür, ich sage jetzt mal, die 10 oder 5 wichtigsten Werte in meinem Leben sind, dann kann ich erstmal anfangen und das mit meinem Arbeitsplatz abgleichen und kann überlegen, okay, wenn ich jetzt beispielsweise die Sinnhaftigkeit unbedingt brauche in meinem Leben, erfüllt es mich, was ich tue? Weiß ich, wofür ich das tue? Was ist der Sinn in dem, was ich tue? Wenn ich jetzt in einem Laden arbeite und mir ist mein ökologischer Fußabdruck wichtig und die scheren sich da einen feuchten Kehricht drum, dann werde ich da immer einen Interessenkonflikt, einen Wertekonflikt haben. Und da muss ich schauen, kann ich in dem Job, in dem ich bin, mit meinen Werten, mit meiner Ausrichtung, kann ich da glücklich werden, beispielsweise, wenn ich die entsprechenden Veränderungen erziele? Oder ist das etwas, wo ich mal ganz ehrlich sagen muss, ich bin im falschen Job? So, also die gnadenlose Bestandsaufnahme ist der allererste Schritt, um festzustellen, da, wo ich bin, bin ich glücklich, bin ich nicht glücklich? Wenn ich nicht glücklich bin, woran kann das liegen? Liegt das beispielsweise an den Kollegen? Eigentlich ist der Job total toll. Oder liegt es wirklich daran, dass meine Werte mit Füßen getreten werden in diesem Arbeitsumfeld oder so? Also wirklich ehrlich hinzusehen, kann da ganz viel Klarheit bringen und kann mir dann eine Richtung vorgeben. Und dann kann ich überlegen, okay, wenn ich alle Möglichkeiten hätte, wie könnte denn der erste Schritt in diese Richtung aussehen? Und das bedeutet eben nicht unbedingt immer gleich irgendwie den Job hinzuschmeißen, sondern eventuell ist es so, dass ich sagen kann, nein, ich muss jetzt lernen, für mich wirklich pünktlich Feierabend zu machen. Dann habe ich am nächsten Tag auch wieder genug Energie. Oder ich muss lernen, mich den Kollegen gegenüber im Team zu behaupten, damit ich mich nicht immer so klein fühle, damit ich mich da besser gesehen fühle und mich positioniere. Es ist ja nicht immer die Flucht raus aus etwas, die gut ist. Meistens ist es ja dieses Learning by Doing, also in einer Situation tatsächlich dann etwas umzugestalten. Und das ist, glaube ich, im Job ganz, ganz wichtig und auch der Ansatz, ne? Also ehrlich hinzugucken und dann zu überlegen, kann ich hier was ändern, damit ich mich hier wohlfühle, oder muss es wirklich was ganz anderes sein? Und wenn ja, in welche Richtung könnte das dann gehen?
Ja, das finde ich auch total wichtig, erst einmal auszuloten, was kann ich in meinem bestehenden Umfeld verändern. Und wenn es sich dann nicht verändern lässt, finde ich, ist es auch eine super gute Erkenntnis, die einem ja auch helfen kann, loszulassen. So, dann haben wir nicht mehr den Zweifel, könnte sich das vielleicht doch noch regeln lassen, wird das vielleicht nicht doch noch passieren. Also wenn wir dann wirklich klare Fakten auf dem Tisch haben, dann macht das auch die Entscheidung leichter, soll ich bleiben oder soll ich gehen, wenn das zu dieser Frage dann irgendwann mal kommen sollte.
Absolut. Und da hilft auch bisweilen wirklich die gute alte Pro-Kontra-Liste unheimlich weiter, um diese Klarheit für sich selber zu bekommen. Weil wir, wenn wir so frei von der Leber weg uns irgendwie Sachen aufschreiben können und dürfen, ohne dass wir Sorge haben, dass das da jemand bewertet und wirklich einfach ehrlich zu uns selbst sind, dann stellen wir vielleicht auch fest, Mensch, Ich habe mich da vielleicht jetzt schon seit Monaten unwohl gefühlt, aber wenn ich ehrlich bin, ich mag die Kollegen, ich mag mein Büro, ich mag dies, das und jenes. Und es ist eigentlich nur immer die Auseinandersetzung mit dem Chef wegen, keine Ahnung, Wochenenddienst oder, die mich da wurmt. Könnte ich nicht erstmal versuchen, mit dem offen zu sprechen? Also so eine ehrliche Bestandsaufnahme kann uns eben auch zeigen, dass wir uns vielleicht mal verrannt haben oder so, ne? Und von daher ist das ganz, ganz wichtig.
Du hast eine Methode entwickelt, die Feel-to-Heal-Methode, um Menschen zu helfen, wieder Zugang zu ihren Emotionen zu finden. Wie funktioniert die konkret?
Also die startet auch mit dieser ganz ehrlichen Bestandsaufnahme tatsächlich. Und das ist etwas, was ich entwickelt habe, was am Anfang mehr zufällig passiert ist, bis ich festgestellt habe, dass da immer wieder diese Parallelen auftauchen in meinen Coachings, die ich über unterschiedliche Zeiträume laufen lasse. Aber dass so in den ersten 6 Terminen sich immer ganz, ganz viel rauskristallisiert hat, dass es da eben Ähnlichkeiten gibt bei den Menschen, wo sie, was du eben auch sagtest, wo fange ich an? Na, und dass ich dann festgestellt habe, okay, es ist dieses ehrliche Hingucken. Es ist in den meisten Fällen dann auch das Selbstvertrauen zu stärken und das Selbstvertrauen wieder aufzubauen, das Vertrauen ins Leben auch wieder aufzubauen, zu gucken, wie ist meine Ausrichtung, was habe ich für Visionen, wo möchte ich hin? Und da wirklich in verschiedenen Etappen den Menschen zu zeigen, hey, du bist nicht machtlos. Du kannst das tun. Du kannst das mit den und den Übungen irgendwie machen. Du kannst, was wir eben schon hatten, mit Wertearbeit, mit dieser Ehrlichkeit. Du kannst dir auch klar machen, was du in deinem Leben schon alles erreicht hast und so, ne? Also da erfinde ich ja nicht das Rad neu, aber dieses jemanden an die Hand nehmen, jemanden wirklich auch zu zeigen, wenn du gerade zwar spürst, du möchtest was verändern, aber du weißt nicht, wo du ansetzen kannst, dann mach mal diese Punkte jetzt nacheinander und dann wirst du wirklich deutlich merken, dass du nicht so machtlos bist, wie du dich fühlst. Ne, das kennst du ja aus dem Coaching-Bereich auch. Es ist ja im Idealfall, wenn wir jetzt nicht das Mentoring machen, sondern das Coaching, dann ist es ja den Menschen zu zeigen, was sie eigentlich schon alles in sich tragen. Und das hört sich zwar immer so ein bisschen an wie aus so einem Glückskeks, aber es ist ja tatsächlich so, wenn wir uns mit all diesen Sachen mal auseinandersetzen, was wir auch so an Sprüchen um uns rum immer so hören, wenn wir die mal wirklich open-minded und mit offenem Herzen und gefühlsbetont leben, dann stecken da ja eben Lebensweisheiten drin, die wir auf uns selber übertragen können. Und wo wir dann, wenn wir so ehrlich hinschauen, eben auch für uns rausfinden können, wo wir vielleicht mal irgendwie falsch abgebogen sind oder so. Und dieses Programm, was ich da entwickelt habe, das hat sich, wie gesagt, per Zufall ergeben. Aber damit fahren die Menschen wirklich gut, dass sie dann einen Halt haben, wo sie sich dran langhangeln können, um damit dann zu üben und ja, je nachdem, in welchen Abständen man das macht, dann in der Gesamtzeit auch tatsächlich für sich Fortschritte macht. Und da ist es eben auch so, was wir schon hatten beim Beruflichen eben, es muss gar nicht immer dabei rauskommen, dass eine Beziehung endet, dass ein Job verändert werden muss oder so. Manchmal bekommen wir durch diese verschiedenen Schritte auch einen ganz anderen Blickwinkel auf unser Leben und stellen auf einmal fest, hey, aber da geht es mir gut und da bin ich wirklich verdammt dankbar und da könnte ich viel dankbarer sein. Und dann kann ich ganz anders irgendwie eine Basis für mich aufbauen, wo ich dann auch wieder Kraft rausschöpfen kann für andere Bereiche, ne? Wie beispielsweise die Bereiche, wo ich mich verändern möchte.
Welche ersten kleinen Schritte könnte jemand direkt in den Alltag integrieren, um mehr Achtsamkeit für seine Gefühle zu entwickeln?
Den Mut zu haben, sich wirklich mal hinzusetzen, ohne Handy, ohne irgendein technisches Gerät, wirklich mal nicht erreichbar zu sein, nicht, dass das Telefon nebenbei pingt oder der Computer, weil irgendwie eine Mail eingegangen ist, und sich das mal gemütlich machen und sich mal überlegen. Und da sind wir wieder bei dieser Bestandsaufnahme. Wie geht es mir denn? Es ist ja, diese Frage wird ja auch, wie geht es dir denn, wird ja mehr so floskelmäßig gestellt. Das ist ein ganz eigenes Thema, aber genauso ist es ja, wer fragt sich denn wirklich, wie geht es mir? Also, es ist oft so, dass gerade Mütter beispielsweise, die so überlastet sind mit all dem, was sie irgendwie an Bällen zu jonglieren haben, die kommen ja gar nicht mehr unbedingt dazu, sich zu fragen, wie geht es mir denn in all dem? Ist das überhaupt jetzt so, wie ich mir das vorgestellt habe? Und wenn nein, wonach sehne ich mich? Was fehlt mir? Dieses Unverkopfte mal ein bisschen wieder zu wecken, indem man sich die Zeit zur Langeweile lässt und wirklich auch mal guckt, was ploppt denn dann so auf? Weil unser Unterbewusstsein versucht die ganze Zeit mit uns zu kommunizieren. Für Menschen, die mit Ängsten zu tun haben, kann das allerdings ziemlich schwierig sein am Anfang, weil wenn die zur Ruhe kommen, die Gedanken erst richtig loslegen und das dann wieder für Anspannung und Stress und somit dann auch für körperliche Symptome sorgt, die können da ganz sutsche rangehen, also vielleicht erst mit ein bisschen Musik im Hintergrund und ganz kurze Sequenzen, nur sich dann wirklich so mit sich hinzusetzen. Aber für jemanden, der grundsätzlich gesund ist, sage ich mal, ist es wirklich prima, sich einfach mal hinzusetzen und mal zu überlegen, wie geht es mir?
Ja, sehr einfache, aber wichtige Frage.
Ja, absolut.
Und sich auch explizit die Zeit dafür zu nehmen, ne? Nicht so schnell dann drüber hinwegzugehen, ach ja, irgendwie so, keine Ahnung, sondern wirklich sich mal die Zeit zu nehmen einfach.
Naja, ich meine, wir leben dieses Leben im Grunde genommen viele von uns auf der Überholspur. Und wenn man sich aber mal damit auseinandersetzt, was Menschen am Ende ihres Lebens bereuen, dann sind es Basics, ne? Dann sind es wieder unsere Emotionen. Also mehr Zeit mit den Menschen verbracht zu haben, die wir lieben, mit den Kindern, mit den Partnern oder Partnerinnen oder so. Und ich finde, es lohnt sich. Sobald man irgendwie anfängt zu merken, also sowieso grundsätzlich, aber spätestens, wenn man anfängt zu merken, es läuft irgendetwas nicht rund, sich damit mal intensiver auseinanderzusetzen. Weil wir wissen alle nicht, was danach kommt, aber Fakt ist, glaube ich, dass wir dieses Leben nicht nochmal in dieser Form leben werden. Also sollten wir es doch jetzt tun und nicht immer nur irgendwie von einem Termin zum anderen hetzen, sondern eben wirklich mal auf unsere Emotionen achten und überlegen, hey, wann war ich denn mal das letzte Mal richtig energiegeladen? Wo war ich denn das letzte Mal richtig glücklich? War das irgendwie ein Konzert oder als ich mit einem Lieblingsmenschen irgendwie im Kino war oder bei einem Essen oder einfach, weil ich ein Lächeln von irgendjemandem bekommen habe, obwohl ich eigentlich einen schlechten Tag hatte oder so. All das hat ja wieder was mit unseren Gefühlen zu tun, weil die ausschlaggebend für unsere Stimmung sind, dafür, wie wir unser Leben empfinden, ob wir das als befriedigend, als glücklich machend oder so empfinden oder eben nicht. Und dieses Innehalten und sich darüber bewusst werden, sich auch darüber bewusst werden, dass wir nicht ewig Zeit haben, das mag so manch einer in so eine Esoterik-Ecke schieben, aber es ist ja Quatsch, weil es ist, eigentlich tun wir gut daran, wirklich uns dessen bewusst zu sein.
Du arbeitest ja auch viel mit hochsensiblen Menschen zusammen. Wie unterscheidet sich der Umgang von diesen Menschen mit ihren Emotionen zu den Menschen, die nicht hochsensibel sind?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn die Menschen schon wissen, dass sie hochsensibel sind, dann haben sie das meistens auch schon als kleine Schatztruhe entdeckt und wissen, wie intensiv ihre Gefühle ihnen zeigen können, wie sie ihr Leben ausrichten, wo sie richtig sind, wo sie hingehören oder so. Es gibt ja aber auch ganz viele, die das leider sehr, sehr spät erst entdecken und überhaupt erst davon erfahren, dass es so etwas gibt. Die sind vorher wirklich ganz, ganz hart mit sich selbst unterwegs bis zu dieser Erkenntnis und versuchen ihre Gefühle erst recht wegzudrücken, zu unterdrücken, weil sie immer gelernt haben, sie sind so, wie sie fühlen, falsch, werden abgelehnt, werden belächelt oder so. Das ist etwas, was dann erst durch die Erkenntnis sich ändert. Hochsensible, die wissen um ihre Emotionen und durch die Intensität, mit der sie wahrnehmen, die können das tatsächlich auch ausschöpfen. Die können das auch als etwas ganz Besonderes für sich einsetzen, auch im beruflichen Kontext, ne? Also hochsensible Menschen, die beispielsweise Stimmungen spüren, da kannst du in Teams ganz großartige Erfolge mit erzielen, weil diese Menschen schon früh irgendwie merken, wenn da auch nur Ansätze von Mobbing beispielsweise sind. Wenn man da darauf achtet und rechtzeitig einsteigt, dann kann man so manchen Konflikt frühzeitig tatsächlich auch aus der Welt schaffen. Und das hast du halt im privaten Bereich genauso wie im beruflichen. Also diejenigen, die wirklich eine gute Verbindung zu sich selbst haben, die wirklich auch ihre Gefühle zu schätzen wissen, die haben dann auch schon Erfahrungen damit gesammelt, wie kostbar das ist, wenn sie darauf hören, weil unser Bauch wirklich um ein Vielfaches intelligenter zu sein scheint manchmal als unser Verstand. Weil die Informationen, die wir im Laufe des Lebens irgendwie gesammelt haben, durch die entsprechende Hormonausschüttung als Gefühl ganz, ganz schnell übermittelt werden und uns tatsächlich sagen, hey, so sieht's aus. Der gefällt mir nicht. Der ist mir sympathisch oder irgendwas stimmt hier nicht. Die Situation ist irgendwie angespannt. Das sind alles so Sachen, die so entscheidend dafür sein können, wie eine Situation weiter verläuft, wie ein Kontakt weiter verläuft. Und das unterscheidet sich natürlich auch im Coaching. Also die Menschen, die das schon kennengelernt haben, die wissen das auch ganz anders zu schätzen, was sie dann auf ihrem Entwicklungsweg selber so für zusätzliche Erfahrungen mit ihren Gefühlen machen. Wenn ich Coachings habe mit Menschen, die normal sensitiv sind, dann geht es ähnlich wie bei den Hochsensiblen erstmal darum, überhaupt diese Gefühle wieder wertzuschätzen, zu erkennen, zuzulassen, zu merken, ach, ne, das ist ja doch da irgendwie. Das ist nicht nur irgendwie, dass ich ab und zu mal lache oder ab und zu mal weine, sondern da steckt noch ganz, ganz viel mehr dahinter, was ich so im Laufe des Tages auch alleine so für verschiedene Stimmungen durchlaufe. Das ist ja auch ganz normal. Und diesen Menschen dann überhaupt das erstmal nahezubringen, was sie daraus auch für Vorzüge ziehen können, das ist oftmals Bestandteil dann tatsächlich der ersten Stunden, so eine Art Tagebuch zu führen oder so, um dann mal sich bewusst zu werden, wirklich mal zu lernen, achtsam mehrmals am Tag, manchmal mit Timer stellen tatsächlich, sich die Frage zu stellen, was fühle ich gerade? Und dann ist das am Anfang manchmal relativ statisch, dass die Leute aufschreiben, ja, ging so. Oder da habe ich mich gefreut. Oder da habe ich dann irgendwie, hatte ich ein bisschen Magendrücken oder so bei einer Entscheidung. Und je länger die das machen, und da reden wir jetzt nicht von Monaten oder so, aber ein paar Tage oder Wochen sich darauf einlassen wollen, dann merkst du auch, wie sich auch die Formulierungen verändern, weil die werden auch weicher, weil da dann auch nämlich die Gefühle mit reinspielen. Also es ist total faszinierend. Ich finde das sehr, sehr spannend.
Ja, geht mir genauso. Also ich arbeite auch mit so Emotionstagebüchern und habe so die gleiche Beobachtung gemacht wie du. Ich würde behaupten, berufliche Erfüllung lässt sich nicht finden, wenn wir unsere Emotionen ausklammern. Würdest du das unterschreiben?
Absolut, ja, sehe ich genauso.
Ich würde eine Sache gerne noch mit dir beleuchten. Und zwar so die Fragestellung, wie hängen Emotionen und beruflicher Erfolg zusammen? Gibt es da aus deiner Sicht eine Korrelation?
Also für mich ist es so, das, was ich lebe, ist meine Berufung. Und das hat wieder ganz, ganz viel mit meinen Werten zu tun. Und für mich gibt es da einen ganz engen Zusammenhang, weil nur wenn ich wirklich für etwas brenne, kann ich auch so viel Energie investieren und meinen Weg gehen und auch mal längere Dürreperioden, sag ich mal, überstehen, weil ich weiß, wofür ich das alles mache. Und da spielen die Gefühle, wie, dass ich weiß, was ich will, dass ich zufrieden bin, dass es mich erfüllt, eine ganz, ganz große Rolle. Also ich glaube, dass man diesen Zusammenhang immer auf dem Zettel haben sollte. Und also für mich persönlich ist das definitiv so. Also Jobs, die ich gemacht habe oder angefangen habe, wo ich vom Gefühl her nicht mich wohl gefühlt habe, das habe ich ganz schnell wieder geändert. Und ich meine, jetzt bin ich ja schon sehr, sehr lange selbstständig und bin aus diesem gesellschaftlichen Raster schon früh als Künstlerin und Autorin und so ausgestiegen auch tatsächlich. Da habe ich ja immer schon auf mein Gefühl gehört. Deswegen ist das etwas, was für mich gar nicht anders geht. Und für mich aber auch so ist, dass ich denke, natürlich kann nicht jeder einfach so nach Lust und Laune einen Job hinschmeißen und was anderes machen. Wir haben alle irgendwelche finanziellen Verpflichtungen und müssen gucken, wie wir die erfüllen können, wie wir leben können, was es braucht. Aber wir haben immer die Möglichkeit, uns zu verändern und unser Gefühl mehr einzubeziehen, um dann eben herauszufinden, okay, ich muss aber die und die Veränderung vornehmen, um eben diese Gefühle auch unterzubringen in meinem Job. Weil das einfach auch so krass viel Zeit ist, die wir damit verbringen, wenn wir das da immer alles wegdrücken, das ist nicht gesund. Also der Meinung bin ich.
Ich glaube persönlich, dass Menschen, die emotional nicht besonders aktiv sind oder ihre Emotionen einfach noch nicht so eingebunden haben, durchaus sehr erfolgreich sein können, aber nicht erfüllt.
Ja.
Aber andersrum, Menschen, die ihre Emotionen gut wahrnehmen und einbinden, sehr erfüllt sind und auch erfolgreich sein können. Also ich glaube, das ist der Unterschied. Bei dem einen ist die Erfüllung eben nicht inklusive und bei dem anderen kann aber durchaus auch der Erfolg entstehen.
Ja, das finde ich toll. Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Gehe ich komplett mit.
Chris, wie würdest du sagen, hat sich dein Leben verändert, als du angefangen hast, mehr auf deine Gefühle zu achten und die einzubinden?
Es ist um so vieles reicher geworden. Also es ist eben mehr in meinem Leben, ja, ich war schon immer so ein emotionales Gesamtpaket, aber ich habe das halt immer weggeschoben. Seit ich dem aber zuhöre, entdecke ich halt im Grunde genommen fast täglich, was für Kostbarkeiten mir das zeigt, wenn ich auf diese Gefühle höre, auch in Bezug auf meine Gesundheit, meine mentale Gesundheit, weil mir meine Gefühle ganz deutlich zeigen, hey, gerade weil ich ständig irgendwie unterwegs bin beruflich, dann brauche ich mal wieder Rückzug oder so. Und das zeigen mir meine Gefühle ganz deutlich. Und wenn ich nicht auf die hören würde, wäre ich auch nicht so erfolgreich damit.
Chris, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Wer mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte, kann das gerne mit einem Kauf deines Buches tun. Feel to Heal heißt es, gerade brandaktuell rausgekommen. Dort findet sich auch die Methode, die du entwickelt hast. Vielen Dank fürs Teilen deines Wissens mit uns. Ich finde, es ist ein mega Thema und freue mich, dass wir da gemeinsam jetzt ein bisschen mehr Werbung für gemacht haben.
Ich danke dir.
Das war für mich ein total tolles Gespräch, war ja auch klar, denn es ging ja um mein Lieblingsthema Emotionen im Arbeitskontext. Und für mich wurde hier nochmal besonders deutlich, dass Emotionen wirklich nichts sind, was wir zur Seite schieben sollten, was wir ignorieren sollten, was wir als Schwäche abtun sollten, sondern Emotionen sind sehr, sehr wertvoll, wenn es um die Frage geht, was brauche ich, was ist richtig für mich, für welchen Weg soll ich mich entscheiden? Das heißt, die ratgebende Funktion von Emotionen ist total wertvoll. Es geht nicht um Impulsivität, also es geht nicht darum, aus einer Wut heraus zu handeln oder aus einem Ärger heraus irgendwas zu machen, sondern es geht darum zu gucken, was steckt hinter der Wut? Was brauche ich gerade? Wofür sollte ich mehr einstehen? Und dann, wenn wir die Emotion reguliert haben, dann ins Handeln und in die Umsetzung zu kommen. Ich merke das im Coaching immer wieder, dass das Übung erfordert und ich kenne das ja von mir selber auch. Früher habe ich das wirklich für mich rigoros abgetan und ausgeklammert und mittlerweile kann ich das immer mehr und immer beständiger in mein Leben integrieren und da immer feinfühliger auch werden. Und ich merke, bei jeder Entscheidung, die ich auf diese Art und Weise treffe, kommt ein viel besseres Ergebnis heraus. Und ich merke, dass das im Coaching-Prozess auch die Wendepunkte sind, wenn die Menschen wieder ins Fühlen kommen. Wenn Entscheidungen nicht nur rational getroffen werden, sondern die Emotionen mit einbezogen werden, die anderen Ebenen, die uns ja auch als Informationen zur Verfügung stehen, mit einbezogen werden, dass wir dann einen für uns stimmigeren Weg wählen können. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge genauso viel mitnehmen wie ich und achtest vielleicht in der nächsten Woche bis zur kommenden Podcast-Folge ein bisschen mehr darauf, immer wieder im Alltag, was spüre ich gerade, was fühle ich gerade? Wie geht es mir gerade? Was bräuchte ich gerade? Ich bin gespannt, was sich dadurch bei dir verändern kann oder welche Erkenntnisse du auch haben kannst. Und ja, wünsche dir viel Freude dabei. Freue mich, dass du heute wieder bis hierhin dabei warst und wünsche dir alles Liebe. Deine Janike.